Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir fahren heute fort mit der Betrachtung des Jakobusbriefes, Kapitel 3. Ich lese die Verse 1 und 2. Jakobus, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig, wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wir erinnern uns daran, dass es Jakobus in seinem Brief darum zu tun ist, seine Glaubensgeschwister auf bestimmte Mangelerscheinungen in ihrem Glaubensleben hinzuweisen. Mangelerscheinungen, die unbedingt überwunden werden mussten. Und zu den Missständen in der Gemeinde Jesu gehörte auch die Tatsache, dass manche in der Gefahr standen, sich mit einer bloßen verstandesmäßigen, mit einem bloßen verstandesmäßigen Ergreifen, Erfassen des Wortes Gottes zufrieden zu geben. Das Wort Gottes hatte wenig Auswirkungen auf ihren praktischen Alltag, auf ihr praktisches Glaubensleben. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass der ehemalige Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Pastor Affeld, einmal gesagt hat, unsere Leute leben zu wenig aus dem Wort Gottes heraus. Das heißt also, sie hören wohl das Wort Gottes, aber es hat zu wenig Auswirkungen auf ihr praktisches Glaubensleben. Es entfaltet zu wenig seine Kraft in ihrem praktischen Leben, im Alltag. So ähnlich muss es damals gewesen sein, und darum warnt Jakobus sie vor einem toten Glauben. Damit haben wir uns bereits befasst in Kapitel 2. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ein Glaube also, der keinerlei Früchte trägt, erweist sich als toter und damit als nicht seligmachender Glaube. Ein lebendiger, seligmachender Glaube zeigt sich in der Hingabe an Gottes Willen und zeigt sich dann auch in den Früchten der guten Werke. Und das macht Jakobus am Beispiel von Abraham und am Beispiel der Hure Rahabs deutlich. In unserem Predigttext geht Jakobus nun dazu über, das sündige Reden im Umgang miteinander zu kritisieren. Offenbar hielt der Mangel an Gestaltung des alltäglichen Lebens durch Gottes Wort die Einzelnen nicht davon ab, voller Eifer über die Lehren des Wortes Gottes zu reden und sich auch sonst, was das Reden betrifft, nicht unter die Zucht des Heiligen Geistes zu stellen. Man redete schlecht miteinander und man redete schlecht auch übereinander. Und das war ein großes Übel, dem Jakobus hier durch Gottes Wort zu Leibe rückt. Es geht also hier zunächst um ein spezielles Reden über göttliche Wahrheiten und dann um ein allgemeines Reden. Danach kommt Jakobus dann auf grundsätzliche Dinge zu sprechen, die einen sorgsamen Gebrauch der Zunge unbedingt erforderlich machen. Nun, ich denke, dass es kaum etwas gibt, was in der Gemeinde Jesu mehr Schaden anrichtet als ein zuchtloses Reden. Kaum etwas kann die Atmosphäre in einer Gemeinde mehr vergiften. Und über kaum etwas wird so wenig Buße getan, wie über unsere Zungensünden. Und kein Wunder, dass Gottes Geist betrübt ist und die Kraft des Wortes Gottes sich nicht so entfalten kann, wie Gott das vorgesehen hat. Das sind die eigentlichen Blockaden in der Gemeinde Jesu. Es gibt auch viele andere. Natürlich, die Verkündigung irgendwelcher Irrlehren kann eine Gemeinde zerstören. Und es gibt auch andere Blockaden, Blockaden der Unversöhnlichkeit, und dergleichen mehr, aber die Zungensünden spielen eine besondere Rolle in der Gemeinde Jesu. Und das erkennt man oft gar nicht. Man geht leichtfertig damit um, man denkt nicht daran, ständig und immer wieder in der Reinigung zu leben an dieser Stelle. Und somit ist der Geist Gottes betrübt und das Wort Gottes kann sich nicht so behaupten in der Gemeinde Jesu und kann nicht so seine Kraft entfalten, wie es dem Willen Gottes, wie es dem Wohlgefallen Gottes entspricht. Um den ersten Vers hier in Kapitel 3 recht verstehen zu können, müssen wir uns noch einmal daran erinnern, dass Jakobus an Judenchristen geschrieben hat. Also sein Brief ist an Judenchristen gerichtet. An Menschen, die aus dem Judentum zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus als Messias gekommen waren. Und unter ihnen gab es ein eifriges Bestreben, über christliche Wahrheiten zu reden. Das ist offensichtlich eine jüdische Eigenart. Andere belehren und über bestimmte Lehren zu disputieren. Paulus kommt darauf zu sprechen im Römerbrief. Wir wollen uns das einmal anschauen. Römer Kapitel 2, ab Vers 17. Da schreibt er: Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maß dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Und dann kommt der schwere Vorwurf: Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst, und so weiter. Also man hatte das Gesetz. Man war sehr stolz darauf, und es war auch ein großes Geschenk, das war der Vorzug gegenüber den Nichtjuden, dass das Volk Israel das Wort Gottes hatte im Gesetz. Man war sehr dankbar dafür, man ließ sich davon weisen und war dann gleichzeitig ein Wegweiser für andere, so sollte es sein. Aber der Herr Jesus sagt zu ihnen, wir lesen das im Matthäus-Evangelium: Ihr seid blinde Blindenleiter. Das heißt, ihr missversteht das Wort Gottes und führt andere durch eure Belehrungen in die Irre. Und sie waren sehr eifrig darin. Und maß dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Das war also eine besondere Eigenart der Juden, sich eifrig zu bemühen, andere zu belehren in den göttlichen Wahrheiten. In den Synagogen und dann auch in den Versammlungen der Christen war es üblich, dass jeder, der sich dazu berufen fühlte, sich zu bestimmten Gottesworten äußern konnte. Und nun ging es Jakobus nicht darum, die Anzahl derer, die sich zu bestimmten Glaubensfragen äußerten, die das Wort Gottes auslegten, zu beschränken. Darum geht es hier nicht, wenn er sagt: Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Sondern er meint, es sollte sich nicht jeder da hineindrängen, andere belehren zu wollen, in egoistischer Weise, in einem falschen Eifer. Er warnt davor. Zunächst einmal müssen wir hier unterscheiden zwischen dem allgemeinen Verlangen in der Gemeinde, sich auszutauschen über Gottes Wort und auch andere zu belehren. Wir denken an unsere Bibelstunden, aber auch an sonstige Möglichkeiten und Gelegenheiten, die wir haben, anderen das Wort Gottes weiterzugeben. Wir müssen unterscheiden zwischen diesem Aspekt und eben dem speziellen Lehramt. Davon spricht Jakobus hier nicht in diesem Text. Jakobus geht es also hier nicht um das spezielle Lehramt. Wir müssen da eine Unterscheidung treffen, das ist wichtig, dass wir das tun. Es gibt eine ganz spezielle Berufung zum Lehrdienst, zum vollzeitlichen Dienst am Worte Gottes, zur vollzeitlichen Verkündigung, davon spricht Jakobus hier in diesem Abschnitt nicht. Dass wir diese Unterscheidung treffen müssen, ist sehr wichtig, und zwar von der Bibel her treffen müssen, ist sehr wichtig, weil wir in einer Zeit leben, in der das kaum noch so gesehen wird. Dazu einmal einige Worte von Lloyd Jones, dem bekannten Verkündiger, der einige Vorträge gehalten hat über das Thema die Predigt. Er unterscheidet also zwischen dem vollzeitlichen Verkündigungsdienst und der sogenannten Laienpredigt. Es ist ein Begriff, der uns nicht unbekannt ist. Und er sagt, diese, nämlich die Laienpredigt, ist seit mehr als 100 Jahren häufig praktiziert worden. Davor war sie verhältnismäßig selten, aber sie ist ganz üblich geworden. Es ist beachtenswert, dass diese Veränderung im Laufe der Kirchengeschichte einmal mehr theologische Ursachen hatte. Es war die Verschiebung im letzten Jahrhundert, er meint damit das 19. Jahrhundert, er lebte ja im 20. Es war die Verschiebung im letzten Jahrhundert von einer reformiert-kalvinistischen zu einer im Grunde arminianischen Haltung, welche die Zunahme in der Laienpredigt verursachte. Also, dass man immer mehr dazu überging, die Laienpredigt zu fördern, hatte seine tiefen Wurzeln darin, dass man von einer reformiert-kalvinistischen zu einer im Grunde arminianischen Haltung kam. Arminianisch, das heißt also eine Verleugnung der Erwählungslehre, der biblischen Erwählungslehre und das Vertreten des freien Willens im Blick auf das Verhältnis zu Gott. Die Erklärung für diese Ursache und Wirkung ist, dass der Arminianismus letztlich nicht theologisch ist. Deshalb sind die meisten Denominationen heute nicht theologisch. Weil dies der Fall ist, kann es uns nicht überraschen, dass allgemein die Sichtweise angenommen wurde, dass das Predigen fast jedem Mann, der Christ geworden sei und später auch jeder Frau offen steht. Das ist die Entwicklung im Laufe der Kirchengeschichte, heute besonders gefördert durch den sogenannten Dabismus. Also wir müssen hier fein unterscheiden, es gibt eine spezielle Berufung der Verkündigung des Wortes Gottes zum vollzeitlichen Dienst. Und wir sagen noch einmal, hiervon spricht Jakobus in diesem Abschnitt nicht. Hier geht es also nicht um das sogenannte Lehramt, zu dem nur Einzelne von Gott berufen sind. Es bedarf hier einer speziellen Berufung von Gott und einer Bestätigung von Seiten der Gemeinde. Vielmehr geht es hier um den Einsatz von Brüdern, die zwar nicht ein spezielles Lehramt haben, aber doch durchaus der Gemeinde etwas zu sagen haben, indem sie das Wort Gottes auslegen und weitergeben. In der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde. Im persönlichen Gespräch kann das auch geschehen. Darum geht es Jakobus hier. Sie sollten sich unter der Leitung des Heiligen Geistes einbringen. Andere sollten sich zurückhalten. Und darum die Ermahnung, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Das heißt, nicht jeder sollte sich dazu drängen, andere jetzt zu belehren, im Blick auf göttliche Wahrheiten. Er sollte unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Er sollte nicht in egoistischer Weise, um sich selbst zur Geltung zu bringen, oder in rechthaberischer Weise dazu drängen, nun unbedingt andere belehren zu wollen. Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Auf keinen Fall sollte jemand, der sich daran beteiligt, andere hinsichtlich des Wortes Gottes zu belehren, von falschen Beweggründen geleitet sein. Geltungssucht, Rechthaberei sollten keinen Raum in der Gemeinde Jesu haben. Im Philipperbrief lesen wir, dass Paulus es mit solchen Leuten zu tun hatte, die aus eigennützigen Beweggründen heraus das Evangelium verkündigten. Dazu einmal aus dem Philipperbrief die einschlägigen Worte aus dem ersten Kapitel. Ab Vers 12, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, befand sich im Gefängnis, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort Gottes zu reden ohne Scheu. Und jetzt kommt es. Einige zwar predigen Christus aus Neid, also aus Eifersucht und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege, jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Hier geht es nicht um ein falsches Evangelium, das verkündigt worden ist, im Unterschied zum Galaterbrief. Im Galaterbrief geht es um ein anderes Evangelium. Hier geht es um das rechte Evangelium, das aber aus falschen Beweggründen heraus verkündigt worden ist, nämlich aus Eigennutz, um dem Apostel Paulus in irgendeiner Weise weh zu tun, aus Eifersucht, im Blick auf seinen Verkündigungsdienst. Er sagt, was soll's, wenn nur Christus verkündigt wird? Es geht nicht um mich. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Es geht darum, dass Menschen errettet werden durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Es geht um sein Wort. Das sagt er wohl. Es geht ihm nicht um sich selbst. Auf der anderen Seite aber spricht er davon, dass man nichts tun sollte, Kapitel 2, Vers 3 im Philipperbrief, aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also von dieser Art spricht auch Jakobus, die sich selbst ins Zentrum setzt, die selbst etwas sein will, die nicht aus lauteren, reinen Motiven das Evangelium verkündigt, das Wort Gottes verkündigt oder auslegen will, sondern von einer Art, der es eben nicht um die Verherrlichung Gottes geht, der es nicht um das Wohl der Geschwister und Freunde zu tun ist. Von solch einer Art spricht hier Jakobus und warnt davor, sich in dieser Weise einbringen zu wollen in der Gemeinde Jesu. Natürlich besteht auch die Gefahr, dass man falsche Lehren verbreitet und andere dadurch in die Irre geführt werden. Auch das ist eine Möglichkeit. Deshalb ist es auch immer wieder wichtig, lasst mich das mal betonen, man kann mal hierüber sprechen in der Bibel, man kann mal dort einen Text wählen, und das ist eine schöne Sache auch, dass da mal ein bisschen Bewegung hineinkommt, aber von daher ist es außerordentlich bedeutsam, dass man fortlaufend predigt. Das heißt also, dass man ganze Bücher, Briefe hindurch predigt, damit lehrmäßig bestimmte Linien deutlich werden von der Heiligen Schrift her. Das ist von allergrößter Bedeutung. Das haben wir immer wieder getan in der Vergangenheit. Wir haben auch mal einzelne Texte genommen oder wie wir es jetzt gehabt haben in den letzten Wochen, dass einige Brüder verschiedene Texte mal angesprochen haben. Aber im Großen und Ganzen ist es immer wieder gut und richtig, wenn man fortlaufend bestimmte Briefe oder ganze Bücher der Heiligen Schrift predigt. Man bekommt eine Schau für den Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Man bekommt eine theologische Linie. Und das ist von großer Bedeutung. Das bewahrt vor Irrlehren, vor falschen Lehren. Die Ermahnung, die Jakobus hier ausspricht, wiegt umso schwerer, als Gott von denen, die andere belehren wollen, einen wesentlich strengeren Maßstab anlegt, bei diesen Leuten einen wesentlich strengeren Maßstab anlegt als bei anderen. Und so heißt es hier, und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Oder betonen wir das wir einmal. Und wisst, dass wir, die wir andere belehren, vom Wort Gottes her, uns daran beteiligen, ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Würde sich am Ende herausstellen, so müssen wir diesen Vers wohl oder diese Aussage hier wohl verstehen, würde sich am Ende herausstellen, dass sich jemand hier etwas angemaßt hat, dessen Glaube grundsätzlich ein toter Glaube gewesen ist, der also gar nicht wiedergeboren war, so wird er ein schlimmeres Urteil empfangen als andere. Auf jeden Fall tragen alle, die sich an einer Lehrtätigkeit innerhalb oder auch außerhalb der Gemeinde Jesu betätigen, eine größere Verantwortung als die anderen. Darum stellt sich Jakobus hier mit unter diese Gerichtsandrohung. Er sagt ja nicht ihr, sondern er sagt wir, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Er stellt sich also mit drunter unter diese große Verantwortung, die solche haben, die sich in irgendeiner Weise daran beteiligen, das Wort Gottes anderen nahe zu bringen. Sie darin zu unterweisen, sie darin zu belehren. Wir leben ja in einer Zeit, in der man beides beachten sollte, beides berücksichtigen sollte, auf der einen Seite das allgemeine Priestertum aller Gläubigen und auf der anderen Seite eben auch eine spezielle Berufung, andere im Wort Gottes zu unterweisen. Sei es jetzt das Lehramt, wovon Jakobus hier konkret nicht spricht, wie wir gehört haben, oder aber sei es überhaupt die Aufgabe Einzelner in der Gemeinde, das Wort Gottes anderen in irgendeiner Weise nahe zu bringen. Beide Seiten müssen wir bedenken und die Gefahren, die auf beiden Seiten lauern, müssen wir vermeiden. Da gibt es also die eine Seite, die davon ausgeht, dass das Weitergeben des Wortes Gottes nur und ausschließlich einer bestimmten Person in der Gemeinde, nennen wir diese Person Pastor, nennen wir sie Prediger oder wie auch immer, vorbehalten sei. Alle anderen sind mehr oder weniger passiv in ihrem ganzen Glaubensleben. Das ist natürlich nicht das, was die Bibel lehrt. Und das ist mit eins der großen Verdienste unseres Reformators Martin Luther, dass wir von der Schrift her zurückgeführt worden sind zum allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, jeder Gläubige hat eine ganz persönliche Beziehung zum Herrn Jesus und weiß um die Vergebung seiner Sünden und auch um die Verantwortung, die er ganz persönlich hat, seinem Gott zu dienen mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Das nennt man allgemeines Priestertum aller Gläubigen. Also da gibt es keine Mittlerschaft von Seiten des Pastors oder des Predigers, eine Mittlerschaft, wie es sie im Alten Bund gegeben hat, zwischen dem Volk auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite, sondern jeder hat unmittelbaren Zugang zum lebendigen Gott durch den einen Mittler, unseren Herrn Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha sein Blut für unsere Sünden vergossen hat. Und von daher ist jeder Einzelne mit eingespannt in den Dienst Gottes. Jeder in der Gemeinde Jesu, auch hier bei uns, hat eine ganz spezielle Gabe und Aufgabe von Gott empfangen. Das müssen wir immer wieder bedenken. Und dafür dürfen wir sehr, sehr dankbar sein, dass das auch so ist. Die andere Seite ist die, die Jakobus hier anspricht. Dass alle, auch diejenigen, die gar nicht vom Geist Gottes dazu geleitet sind, sich da hineindrängen wollen, sich an Wortbeiträgen zu beteiligen. Und das manchmal eben auch aus rein ichhaften Beweggründen tun. Wie könnte es anders sein, wenn sie nicht vom Geist Gottes geleitet sind? Das ist eben die andere Seite und die andere Gefahr. Während man in früheren Jahren erst einmal lernen musste, zuzuhören und zuzuhören. Im Altertum war es so, dass wenn ein Philosoph seine Schüler vor sich hatte, sie erst mal ein ganzes Jahr lang nichts sagen durften. Sie hatten die Aufgabe, nur zuzuhören. Das ist total anders in unserer Zeit. Der Zeitgeist tickt ganz, ganz anders in unseren Tagen. Während das früher noch so der Fall gewesen ist, auch in den christlichen Kreisen, aber auch in der Gesellschaft im Allgemeinen, dass man erst mal hörte, und zwar unkritisch hörte, Autoritäten anerkannte, um dann vielleicht auch mal nachzufragen oder vielleicht sogar auch mal zu hinterfragen. Während das früher so gelaufen ist, hat sich das Bild total gewandelt. Man ist schnell dabei, sich zu allen Fragen zu äußern und dabei oft in kritischer Weise. Das lernt man schon in der Schule. Es ist der Zeitgeist, der keine Lehrautorität dulden will und zunächst einmal alles hinterfragt. Und dahinter steckt durchaus nicht immer die Suche nach Wahrheit, nach dem, was wahr ist und was richtig ist, sondern dahinter steckt oftmals ein Geist des Hochmuts. Nichts anderes als dieser Kritikgeist, dieser Hochmutsgeist, der alles hinterfragt. So kommen dann auch manche in die Gemeinde hinein. Wir können uns noch daran erinnern, wie das damals mal der Fall gewesen ist. Da wollen wir mal gucken, wie es hier so ist. Ne? Ja, wollen wir mal schauen. Wir kommen als solche, die beurteilen. Als ich in eine Gemeinschaft hineinging, jetzt in der Urlaubszeit, wo ich zum ersten Mal gewesen bin, habe ich mir das bewusst gemacht. Wie auch immer das da jetzt laufen wird, du gehst da hinein, um eine Begegnung zu haben mit dem lebendigen Gott. Du gehst da nicht hinein als einer, der auf dem hohen Ross sitzt und meint, er wüsste alles richtig zu beurteilen oder er müsste jetzt alles erstmal richtig beurteilen. Natürlich gibt es dann Dinge, wo man anders denkt. Aber zunächst einmal geht es um die demütige Haltung, eine Begegnung zu haben mit dem lebendigen Gott in seinem Wort. Und wenn ich diesen Geist der Demut nicht mit hineinbringe, dann ist der Geist Gottes bei mir betrübt und betrübt er auch andere, die mitbeteiligt sind. Da darf man sich dann nicht wundern, wenn man rausgeht aus dem Gottesdienst und hat nichts bekommen, hat gar nichts empfangen. Wir brauchen den Geist Gottes nicht nur zum Reden, wir brauchen ihn auch zum Hören. Und wenn ich nicht ein demütiges Herz habe, wenn ich nicht in den Staub vor Gott hineingekommen bin und nicht von daher höre, mit einem demütigen Herzen werde ich nichts empfangen. Gott hat mir nichts zu sagen. Es können die wunderbarsten Wahrheiten verkündigt werden. Gott hat mir nichts zu sagen. Denn Gott kennt den Stolzen von Ferne, so heißt es. Er gibt den Demütigen Gnade, er kennt den Stolzen von Ferne. Also wir kommen noch einmal darauf zurück, es gilt beides zu berücksichtigen. Auf der einen Seite das allgemeine Priestertum aller Gläubigen und auf der anderen Seite die Warnung, die Jakobus hier ausspricht, dass man sich nicht eigenmächtig in bestimmte Dienste hineindrängt. Beide Seiten wollen wir beherzigen. Und nun kommt Jakobus zu einer Feststellung, die das Reden im Allgemeinen betrifft. Im ersten Vers geht es um ein spezielles Reden, Auslegen der Heiligen Schrift, Austausch über das Wort Gottes, so wie das damals üblich war und ja auch bei uns praktiziert werden darf. Ich denke besonders an unsere Bibelstunde. Darum geht es hier im ersten Vers. Im zweiten Vers geht es um ein allgemeines Reden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig, überhaupt mit unserem Reden. Überhaupt mit unseren Worten. Hier geht es nicht um eine Lehrtätigkeit. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Was gibt es nicht alles für Verfehlungen auf dem Gebiet des Redens, ihr Lieben? Wie vieles ist bereits über unsere Lippen gekommen, was wir später oder kurz danach bitter bereut haben. Lieblose, rücksichtslose, böse, hochmütige, vorwurfsvolle, bittere Worte, durch die wir nicht nur Gott betrübt haben, in erster Linie betrüben wir immer den Herrn, zuerst immer ihn, sondern auch Menschen. Und darin sind Gemeinschaften zerbrochen, Beziehungen zerbrochen, in den Ehen, in den Familien. Das Wort dürfen wir nicht unterschätzen. Das böse Wort, die Wirkung des bösen Wortes aus einem nicht gereinigten Herzen. Wie sehr haben wir oft andere durch unsere Worte verletzt? Das gilt für uns alle, das gilt für jeden unter uns. Das galt auch für einen Propheten Jesaja. Wenn wir uns das einmal anschauen in Kapitel 6, im Propheten Jesaja schildert er eine Begegnung, die er gehabt hat mit dem heiligen Gott. Johannes kommt darauf zu sprechen in seinem Evangelium und sagt, er hat Jesus gesehen, den verherrlichten Jesus, damals schon, im alten Bund. Und angesichts der Heiligkeit Gottes, der Heiligkeit dieses Herrn, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth, erkennt er seine Sündhaftigkeit. Und ganz besonders auf dem Gebiet des Redens. Ich bin unreiner Lippen, so sagt er, und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Jesaja hatte denn was Böses von sich gegeben? Hat Jesaja was Böses ausgesprochen? Nun, wenn wir uns die Kapitel anschauen, die vorangehen, dann sehen wir, dass er immer wieder Gericht gepredigt hat. Und das war richtig so. Denn das Volk Gottes stand unter der Androhung des Zornes Gottes. Und das muss auch heute verkündigt werden. Und so sehr uns diese Leute leid tun, die jetzt betroffen sind von dieser Unwetterkatastrophe, weil wir sollten ein Herz für sie haben, müssen wir doch hinter allem auch das Reden Gottes sehen. Man hat Gott ja so harmlos gemacht inzwischen, von Seiten der Theologen, dass man ihn gar nicht mehr fürchtet. Man sieht in all dem gar kein Reden Gottes mehr. Wir leben in einer ganz, ganz schrecklichen Zeit, in der es keine Gottesfurcht mehr gibt. Also Gericht predigt war nicht verkehrt. Im Gegenteil, die falschen Propheten verkündigten, es ist alles gut und es wird alles gut werden. Friede, Friede. Es hat keine Gefahr. Jesaja verkündigte das Gericht. Er sagte, wehe denen, wehe denen, wehe denen. Immer wieder spricht er diesen Weheruf des Zornes Gottes aus. Aber offensichtlich stimmte die innere Haltung des Jesaja nicht, weshalb er sagte, ich bin unreiner Lippen. Ob da nicht bei ihm auch ein Stück weit, so versteht es mancher, ein Stück weit Selbstgerechtigkeit mitgeschwungen hat? Auf jeden Fall sagt er in Jesaja Kapitel 6 nicht mehr wehe denen, sondern wehe mir. Ich vergehe, das heißt, ich löse mich auf, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Angesichts der Heiligkeit Gottes sieht er seine eigene Sündhaftigkeit und zwar gerade auf dem Gebiet des Redens. Und alle anderen sind mit einbezogen, wohne unter einem Volk, das heißt, alle haben wir uns schuldig gemacht an dieser Stelle. Durch böses, falsches, selbstgerechtes Reden, wie auch immer. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wollen wir uns nicht darunter beugen? Ihr Lieben, wollen wir nicht ganz neu Buße tun? Unter unser böses Reden, aus falschen Motiven, wo wir uns haben gehen lassen, im Zorn, in der Bitterkeit unseres Herzens. Wollen wir nicht Buße tun und dem Herrn es bekennen und sagen, Herr, vergib mir meine große Schuld. Es tut mir von Herzen leid, dass ich dich dadurch betrübt habe und andere dadurch verletzt habe. Dabei ist der Gebrauch unserer Zunge ein Gradmesser für unser gesamtes Verhalten. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Jakobus geht hier nicht davon aus, dass das bei irgendjemandem der Fall wäre, dass er sich im Wort nicht verfehlt, sondern er will damit sagen, gesetzt den Fall, es gäbe jemanden, der sich im Wort niemals verfehlen würde, dann hätten wir einen Menschen vor uns, der in der Lage wäre, sein ganzes Leben zu kontrollieren. Der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Das heißt also, der Umgang mit unserer Zunge hat ganz praktische Auswirkungen auf unser gesamtes Verhalten, auf unser gesamtes Leben. Fehlen wir hier, fehlen wir auch an anderen Stellen. Haben wir unsere Zunge nicht im Zaum, werden wir unser ganzes Leben nicht kontrollieren. Im Gegenteil, wir werden uns ständig gehen lassen, in der einen oder anderen Weise. Stehen nicht unter der Zucht des Heiligen Geistes. Wir werden uns an den nächsten Sonntagen noch intensiver damit zu beschäftigen haben. Welch eine große Bedeutung kommt also dem rechten Gebrauch der Zunge zu? Ihr Lieben, wie viel liegt hier im Argen? Gerade bei solchen, die immer gerne sofort das Wort gesetzlich im Mund führen, wenn es um Fragen praktischer Heiligung geht. Ihr kennt solche Geschwister auch. Ich war sobald man bestimmte Punkte anspricht, sobald man seinen Finger legt auf wunde Stellen in ihrem Leben, da ist es doch gesetzlich. Ist doch gesetzlich. Mit anderen Worten, wir leben doch in der Freiheit des Evangeliums und da brauchen wir es nicht mehr so genau zu nehmen. Das ist gesetzlich. Ja? Verbindliches Leben in der Nachfolge Jesu, gesetzlich. Umgang mit der Zunge, gesetzlich. So fegt man das alles mit dem Wort gesetzlich vom Tisch. Das ist eine große, große Not, ihr Lieben. Wir wollen auf der anderen Seite nicht solche sein, die verkrampft jetzt bei jedem Satz, den sie aussprechen, darauf achten müssen, dass es auch ja richtig ist und ja auch ja liebevoll ist und dergleichen. Das wäre die andere Seite. Es gibt eine natürliche Heiligkeit. Eine ganz natürliche Heiligkeit. Nichts Unnatürliches, nichts Komisches, nichts Übergeistliches. Ich denke, dass unser Herr Jesus im Umgang mit anderen Menschen ganz natürlich gewesen ist, aber trotzdem heilig. Unter der Zucht und Leitung des Heiligen Geistes. So sollte der Gebrauch unserer Zunge aussehen. Und wo wir gefehlt haben, ihr Lieben, lasst mich das zum Schluss ganz besonders noch sagen, wo wir gefehlt haben, haben wir doch die großartige Möglichkeit der Vergebung. Unser Herr Jesus hat auch am Kreuz auf Golgatha unsere Zungensünden auf sich genommen und hat sie gesühnt durch sein Blut. Wir sind ja nicht uns selbst überlassen. Wir brauchen ja nicht mit diesem großen Ballast von Sünde weiterzugehen, sondern wir dürfen abladen, dürfen sagen, Herr, vergib. Und dann dürfen wir wissen, im Blick auf das Kreuz auf Golgatha, es ist alles gut gemacht. Alle meine Zungensünden sind vergeben. Ich bin gereinigt durch das Blut Jesu. Wenn es also im Allgemeinen schon so viel Betrübliches im Gebrauch der Zunge gibt, wie Jakobus hier sagt, wie viel mehr wollen wir uns davor hüten, um nochmal darauf zurückzukommen, uns dazu in sündlicher, ichhafter Weise zu drängen, uns an der Auslegung der Heiligen Schrift zu beteiligen und andere zu belehren. Ein solches Verhalten wäre ein Mangel an Respekt und Ehrfurcht vor Gottes Wort und den Seelen der Menschen. Wir sollten vor Gottes Wort eine heilige Scheu haben. Mit Gottes Wort kann man nicht leichtfertig umgehen. Und ich habe während der Urlaubszeit da gesessen und habe gedacht, eigentlich darfst du das Wort Gottes gar nicht verkündigen. Du darfst gar nicht mit diesem heiligen Wort umgehen, ja. Du bist so schlecht von deiner Natur her. Du bist nicht würdig, das Wort Gottes auszulegen, damit umzugehen, es weiterzugeben, du bist einfach nicht würdig. Und wer die große Gnade Jesu nicht, die große Gnade Gottes nicht, von Golgatha, für uns Sünder, dann müsste ich meine Bibel zumachen und dann müsste ich aufhören mit meinem Dienst. Dass ich rede, ist ein Beweis dafür, dass ich glaube, dass der Herr Jesus Christus einen sündigen Menschen, wie ich es bin, gebrauchen will, um sein heiliges Wort weitergeben zu können. Und so sollte es uns allen mehr und mehr gehen. Heilige Scheu auf der einen Seite, aber auch der Glaube an die Gnade Gottes, die größer ist als all unser sündiges Wesen. Und dann dürfen wir getrost und zuversichtlich auch in diesen Bahnen laufen, die Jakobus uns hier vorgezeichnet hat. Liebe Brüder, liebe Schwestern, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Amen.